Ich weiß nicht, wie ihr euch auf Ostern vorbereitet. Macht ihr sowas? Bereitet ihr euch irgendwie auf Ostern vor? Macht ihr das bewusst? Also ich habe das viele, viele Jahre überhaupt nicht gemacht und habe so überlegt, das ist eigentlich schade, weil es ist gut, sich innerlich darauf einzustellen, was wir da feiern. Auch wenn man weiß, dass das, was zu Ostern passiert ist, nicht eine jahreszeitlich bedingte Aktion ist, sondern etwas ist, was für unser ganzes Leben relevant ist. Aber die Zeit ist geeignet, nochmal darüber nachzudenken, was zu Ostern so passiert ist. Und oft ist es ja so, dass man sagt, so in der Passionszeit, da denken wir an das Leiden Jesu Christi, an das Sterben. Und dann zu Ostern fangen wir uns an zu freuen, weil Jesus auferstanden ist. Und vorher sind wir ganz bedrückt. Ich möchte gerne von der anderen Seite kommen. Ich möchte heute gerne von der Auferstehung kommen. Weil ich glaube, die Auferstehung und die Kraft, die damit verbunden ist, unterschätzen wir absolut. Wir unterschätzen absolut diese Auferstehungskraft, die Jesus von den Toten auferweckt hat. Ich glaube, wir können die gar nicht überschätzen. Ich glaube, das geht gar nicht. Ich glaube, wir unterschätzen diese Kraft enorm. Und diese Kraft ist keine saisonale Kraft, keine Kraft, die nur im Frühjahr stattfindet, wenn wir Ostern feiern, sondern die unser Leben durchdringen will. Gott möchte gerne unser Leben durchdringen mit dieser Kraft. Und da möchte ich heute drüber sprechen. Möchte aber nicht so sehr mich im Neuen Testament verhalten, sondern ich möchte was aus dem Alten Testament erzählen. Und zwar zwei Geschichten möchte ich erzählen. Ich habe dann auch überlegt, dass wir ja Abendmahl feiern. Und auch im Abendmahl denkt man ja viel an das, naja, das Brot ist gebrochen, Jesus hat sein Leib gebrochen und sein Blut vergossen für uns. Aber das ist ja nicht das Ende der Geschichte. Und auch im Hinblick auf das Abendmahl, was wir da gleich feiern werden, können wir es vielleicht heute mal ein bisschen mit dieser Perspektive hin zur Auferstehung feiern. Ja, seid ihr dabei? Dazu möchte ich euch einladen, aber das machen wir gleich. Und zu den Details sagst du dann gleich noch mehr. So, was wir ja in dem Abendmahl bekennen, ist ja der Bund, den Gott mit den Menschen geschlossen hat. Der Bund in dem Blut Jesu. Jesus hat das selber so beschrieben. Und im Grunde ist das genau die gleiche Perspektive, wenn wir über Ostern nachdenken. Nämlich genau das, was da passiert ist, ist ja auch symbolisiert im Abendmahl. Paulus sagt ja an einer Stelle, wir feiern das Mahl des Herrn und proklamieren, bis er kommt, bis er wiederkommt. Das heißt, Jesus lebt und wir erwarten seine Wiederkunft. So, zwei Geschichten aus dem Alten Testament. Die erste Geschichte nenne ich mal die Geschichte einer unterbrochenen Beerdigung. Ja? Das ist eine Geschichte, die man sehr schnell überliest, weil die eben nur aus zwei Versen besteht. Und ich habe die hier für die, es geht um Auferstehung, okay. Ich habe die mal hier für unsere Farsi und arabischen Leute aufgeschrieben. Ich erzähle euch die Geschichte auf Deutsch, weil ihr das nicht lesen könnt. Da ist also ein Zug von Trauernden unterwegs zum Friedhof. Ja? Und die haben also einen Leichnam dabei und wollen den beerdigen. Und zwar findet das Ganze im Land der Israeliten statt. Und die Zeit war keine gute Zeit für die Israeliten, weil die hatten sich von Gott abgewendet und haben gedacht, sie können ohne Gott ganz gut klarkommen. Das Gegenteil war der Fall. Die Moabiter waren in diesem Gebiet mit ihren militärischen Aktivitäten immer mal wieder hier und da im Land und haben geraubt und haben gemordet und waren ein Schrecken für die Juden. Jetzt sind wir da in dieser Beerdigungsszene, dann sehen die Moabiter da kommen. Und die ganze Mannschaft, die ganze läuft auseinander. Die ganze Gesellschaft, Beerdigungsgesellschaft läuft auseinander. Alle haben Angst und rennen weg, weil die Moabiter waren nicht gerade für Freundlichkeit bekannt. So, jetzt stehen da noch die Sackträger, sag ich jetzt mal, oder vielleicht war er auf so einer Bahre. Was machen wir denn jetzt? So. Ja, wir können ja nicht einfach hier hinlegen und weggehen. Also das macht man ja nicht. Was machen wir mit dem Toten? Dann sagt der eine, wir haben vor ein paar Tagen haben wir den Propheten Elisa beerdigt. Und wir machen einfach das Grab auf und legen den Leichnam zu Elisa. Okay, gesagt, getan. Alles in Eile, schnell den Stein weg. Und so ein bisschen so, ne, kippen sie da den Leichnam zum Elisa dazu. Und dann passiert etwas ganz Seltsames. Sobald der Leichnam den Leichnam des Elisa berührt, wird er wieder lebendig. Der steht auf, geht und rennt hinter den her. Die rennen jetzt, weil sie zweimal Panik haben. Einmal die Moabiter und einmal der Wiederauferstandene da. Und sie nehmen die Beine in die Hand und rennen. So, das ist die erste Geschichte. Und ich habe so gedacht, wie ist das mit den Geschichten des Alten Testamentes? Ist es jetzt in erster Linie wichtig, dass wir uns fragen, sind die historisch richtig? Ist das ehrlich passiert? Da kann der eine sagen, ja, ich glaube das. Da kann der andere sagen, das ist nicht das Wesentliche. Das Wesentliche ist, was will uns die Geschichte sagen? Warum steht die in der Bibel? Und ich glaube, dass diese Geschichte, ich persönlich glaube, dass diese Geschichte passiert ist. Und ich persönlich glaube, dass sie uns trotzdem auch was zu sagen hat. Nämlich, damit Auferstehungskraft wirksam wird, muss es zu einer Berührung kommen. Das ist eigentlich das Bild. Und normalerweise, das steht im Hebräerbrief, sollen wir das Alte Testament so verstehen, dass die Geschichten, die dort beschrieben sind, eine Vorschattung sind auf etwas Größeres, nämlich auf Jesus Christus. Alles, was im Alten Testament geschieht, weist auf Jesus Christus hin. Und so ist es auch in diesem Fall. Der Elisa, der Prophet Elisa, ist eigentlich so eine Art, wie soll man das nennen, Prototyp, Repräsentant, Vorschattung auf Jesus. Und Fakt ist, dass wenn man mit Jesus in Berührung kommt, man neues Leben bekommt. Das ist eigentlich das Bild, was dahinter steht, wo Gott schon im Alten Testament ein Beispiel gegeben hat dafür, wie das funktioniert, dass die Auferstehungskraft für einen wirksam wird. Es braucht diese Berührung. Es braucht die Berührung mit Jesus. Und man könnte auch sagen, es geht eigentlich darum, dass wir eine Berührung kriegen mit den Dingen, die am Kreuz passiert sind. Denn am Kreuz ist im Grunde Jesus ja gestorben und wir sind sozusagen mit ihm begraben. Der Paulus sagt das mal, als er die Taufe beschreibt. Er sagt, in der Taufe sind wir mit Jesus begraben und wir sind dadurch, dass wir mit ihm begraben sind und uns mit seinem Tod identifizieren, bekommen wir diese Auferstehungskraft. Und wir bekommen die Möglichkeit, ein neues, ein anderes Leben aus einer anderen Kraftquelle herauszuleben. Es ist ja so, dass normalerweise der Mensch glaubt, er lebt ein gutes Leben. Die Bibel sagt aber völlig klar, dass der Mensch eigentlich abgeschnitten ist vom Leben. Also eigentlich sagt die Bibel, der Mensch ist dadurch, dass er getrennt von Gott geboren wird, ist er auch getrennt, solange bis es eine Wiedervereinigung gibt. Der Mensch ist erstmal in Trennung vom Leben. Er ist also nicht physisch tot, physisch lebt er vielleicht, aber er ist geistlich tot. Er ist in Sünde, er ist tot für Gott, er ist getrennt von Leben, denn Gott ist das Leben. Paulus nennt diesen Menschen den natürlichen Menschen. Der natürliche Mensch ist nicht in der Lage zu erkennen, was von Gott ist. Er glaubt das irgendwie nicht, er kann folglich auch nicht beten. Irgendwie bildet er sich ein, er hat das alles selber im Griff, das Leben, muss es selber gestalten, pflichtbewusst vielleicht auch. Aber diese Ebene, da gibt es einen unsichtbaren Gott, der mich geschaffen hat, der eine Beziehung zu mir haben will, die ist ihm völlig fremd. Die findet im Alltag auch nicht statt. Und vielleicht sitzt jetzt der eine oder andere hier, der sagt, ja, habe ich alles gehört, glaube ich auch, aber bei mir findet das auch nicht statt. Dann lasse ich ermutigen, dass es wieder stattfindet. Also, Gott will eine tägliche Beziehung zu uns und er will sie uns geben in dieser Kraft der Auferstehung. So, der normale Mensch, der ja sorgt dafür, dass das Leben einigermaßen glücklich verläuft und dass er nicht jetzt, sag ich jetzt mal, den schlimmsten Umgang pflegt. Aber diese Kraft vom Kreuz, die kennt er nicht. Und diese Kraft vom Kreuz kommt erst dann bei jemandem an, wenn man die Wahrheit über das Kreuz hört, wenn diese Wahrheit im Herzen ihre Kraft entfaltet und wenn man anfängt, darauf zu vertrauen, dass Gott gut ist, wie du gesagt hast, dass er denen, die ihn suchen, ein Belohner sein will und dass er uns unsere Schuld vergibt und dass alles, was uns trennt von Gott, von Jesus am Kreuz beseitigt worden ist. Für Zeit und Ewigkeit. Und wenn das ins Herz fällt, und zwar tief ins Herz fällt und geglaubt wird und ergriffen wird im Glauben, dann passiert nämlich genau das, was wir gerade bei Elisa gehört haben. Da kommt es zu einer Berührung eines Toten mit Jesus, in dem Fall als Repräsentant. Ich sage noch gleich eine zweite Geschichte zu der Auslegung. Und ein neues Leben, eine neue Qualität von Leben kommt zustande. Also, der Hinweis dieser Geschichte ist, wir brauchen eine Berührung, wir brauchen die Berührung mit Jesus, wir brauchen die Berührung mit der Wahrheit vom Kreuz. Ich muss mit Jesus sozusagen sterben, ich muss mit ihm sozusagen ins Grab und ich werde mit ihm auferstehen. Und ich darf im Glauben diese Auferstehung, die ich körperlich noch nicht erlebe, aber die ich in meinem Geist, in meiner Seele erlebt habe, jetzt schon erfassen. Ich akzeptiere, dass es so funktioniert. Ich akzeptiere, dass die Idee Gottes genau so ist. Ich sage nie ja, aber ich sehe das anders, Gott. Das muss irgendwie anders gehen. Irgendwie mit guten Werken oder viel beten oder viel Bibel lesen oder dies oder das, all diesen religiösen Antworten, die da auf dem Markt sind. Nein, ich akzeptiere den Weg, den Gott sich ausgedacht hat. Und es ist Gottes Geschenk an mich, dieses neue Leben zu empfangen. Ich kann da gar nichts zu machen, außer dass ich in die Berührung mit Jesus komme. Der Paulus beschreibt das mal folgendermaßen in Römer 6, Vers 4 und 5. Durch die Taufe sind wir mit Christus gestorben und daher auch mit ihm begraben worden. Weil nun aber Christus durch die unvergleichliche herrliche Macht des Vaters von den Toten auferstanden ist, ist auch unser Leben neu geworden. Und das bedeutet, wir sollen jetzt ein neues Leben führen. Denn wenn sein Tod gewissermaßen unser Tod geworden ist und wir auf diese Weise mit ihm eins geworden sind, dann werden wir auch im Hinblick auf seine Auferstehung mit ihm eins sein. Frage: Sind wir schon hier auferstanden oder werden wir erst auferstehen, wenn wir gestorben sind? Beides. Beides. Im Geist haben wir die Auferstehung hier schon erlebt, wenn Gott uns seinen Geist gegeben hat, wenn wir dieses, was die Bibel Wiedergeburt nennt, also nicht im Sinne von Hinduismus, so, sondern im Sinne von Belebung des menschlichen Geistes durch den Geist Gottes, auf das diese Beziehung zu Gott möglich wird, da passiert geistlich die Auferstehung während unserer Lebzeiten. Aber wir haben dadurch, dass wir wissen, Jesus ist auch leiblich auferstanden, die Hoffnung, dass wenn wir mal sterben, körperlich sterben, wir trotzdem auch auferstehen werden. Jesus ist der Erste unter den Auferstandenen, unter den die auferweckt worden sind. Diese Auferstehungskraft bewirkt jetzt und heute und hier schon was bei uns. Nicht erst, wenn wir gestorben sind. Um das mal ganz klar zu sagen. Zweite Sache, die man aus dieser Geschichte lernen kann, ist, der Elisa war ja ein Prophet und er war, sagen wir mal, kein besonders gut akzeptierter Prophet. So. Hat aber Gottes Sachen so weitergegeben. Aber in dem war scheinbar, obwohl er tot war, noch so viel Kraft drin, dass jemand anders dadurch lebendig geworden ist. Mir sagt das eigentlich, ich sollte nicht so lange warten, die Auferstehungskraft anderen weiterzugeben, bis ich im Grab liege, sondern während meiner Lebzeit. Und ich glaube, es ist eine Ermutigung für uns, zu sagen, wir investieren, wir segnen, wir verschenken uns, wir dienen, während wir leben. Und wir glauben, dass das aus der Kraft Gottes geschieht und nicht aus unserer eigenen Kraft heraus. Ja, also lass dich ermutigen, zu dienen, zu segnen, dich in andere Menschen zu investieren, damit sie durch dich die Berührung mit Jesus haben können. Und ich bin überzeugt davon, ich sage das nochmal, ich habe es am Anfang schon gesagt, wir unterschätzen die Auferstehungskraft, die in uns ist. Wir unterschätzen das, wenn wir Leuten dienen, was da passieren kann. Da kann viel, viel mehr passieren als das, was wir bisher erlebt haben. So, Gott hat uns geschenkt, diese Auferstehungskraft. Aber wie hat er das gemacht? Jetzt komme ich zu der zweiten Geschichte. Also die erste Geschichte steht in 2. König 13, Vers 20 und 21. Ja? Die zweite Geschichte steht in Hesekiel 37, Verse 1 bis 14. Und zwar ist das keine historische Geschichte, wie vielleicht die des Elisas, gut, man kann darüber streiten, aber das ist definitiv eine Geschichte, die ein Prophet in einer Erscheinung hatte. Und zwar ist der Prophet Hesekiel, wird von Gott im Geiste, also in seiner Vorstellung, in seinem Inneren, in ein Tal hineingeführt und dieses Tal ist voll mit Totengebein. Tausende von Skeletten. Dieses Tal des Todes wird immer von der Sonne beschieden. Und diese Knochen sind total ausgetrocknet. Da ist kein Fleisch mehr dran, da ist nichts mehr dran. Das sind nur noch die Knochen und die sind furztrocken, um es mal so zu sagen. Und er wird da hineingeführt und dann sagt er, dann fragt Gott Hesekiel, glaubst du, dass diese Gebeine wieder lebendig werden können? Und dann sagt Hesekiel zu Gott, sehr diplomatisch finde ich, du weißt es, Herr. Du weißt es, Herr. Also es ist nicht gerade ein Ausdruck des Glaubens, würde ich sagen. Aber gut, sei es drum. Also er sieht das und er sagt, Gott, du weißt es, Herr. Und dann werden wir gleich sehen, ob er denn da trotzdem in dieses Wort Glauben investiert. Und dann sagt Gott zu Hesekiel, dass er zu diesen Skeletten in seinem Namen und in seinem Auftrag sprechen soll. Dass sie wieder lebendig werden. Dass da Fleisch drankommt, dass da Sehnen drankommt, dass da Haut drüber wächst. Der soll zu den Knochen sagen, Sehnen kommt, Fleisch kommt, Haut kommt und dann passiert das. So, und der Hesekiel hätte ja jetzt sagen können, du hast sie ja nicht alle. Aber er macht das. Er macht das. Er spricht das zu diesen Knochen. Wir sind in einer Vision, ja, also um das ganz klar zu sagen. So, und was passiert? Es fängt an zu krachen, zu knacken und so weiter. Und die Knochen bewegen sich zueinander, zu den Gelenken, wie sie gehören. Dann bilden sich Sehnen drumherum, dann bildet sich Muskulatur drum, dann überzieht sich Haut über diesen Körper. Und diese Knochen werden tatsächlich wieder zu richtigen Körpern. Und es ist irgendwie so, dass das aber noch keine lebendigen Leute sind, sondern das sind sie immer noch irgendwie keine lebendigen Leute. Aber sagen wir so, die Knochen haben wieder Fleisch und Sehnen und Haut. Und dann sagt Gott zu dem Hesekiel was sehr Interessantes. Er sagt zu ihm, rufe den Wind aus allen vier Himmelsrichtungen, dass er über diese Körper bläst sozusagen. Und jetzt muss man wissen, dass Wind und Geist im Hebräischen ein und dasselbe Wort sind. Man könnte also auch sagen, dass Hesekiel aufgefordert wird, den Geist Gottes herbeizurufen. Und dann passiert genau das Gleiche, was wir aus der Schöpfungsgeschichte kennen, wie die Menschwerdung entstanden, also beschrieben wird. Hesekiel macht das und fängt und tatsächlich kommt der Geist von allen Seiten. Und diese Körper werden angehaucht und sie werden wieder lebendig. Und es ist eine Geschichte, die begeistert mich immer wieder, weil sie nämlich einen ganz wesentlichen Punkt beinhaltet, der mich sehr anspricht. Und dieser Punkt ist der Punkt der Unmöglichkeit, der vermeintlichen Unmöglichkeit, Aussichtslosigkeit. Ja, hier wird auch wieder die Aussichtslosigkeit des Todes in Frage gestellt, und zwar sehr plastisch. Und wieder braucht es ein Handeln Gottes, aber in diesem Fall durch seinen Geist, damit Leben entsteht. Wie gesagt, es erinnert uns daran, wie Gott den Menschen gemacht hat, materiell aus Staub, ja. Und dann hieß es, er blies in seine Nase den Odem des Lebens und der Mensch wurde zu einer lebendigen Seele, ja. Und Ähnliches hier in dieser Vision von dem Hesekiel. So, aber interessant an dieser Geschichte ist, dass das irgendwie scheinbar nicht automatisch passiert. Es ist kein souveränes Handeln, was Gott einfach sich vornimmt und einfach so macht, so wie in der Schöpfung. Sondern in diesem Fall baut er den Hesekiel mit ein. Frage an uns, könnten wir uns in einer Situation sehen, wo Gott uns einbaut in seine Planung? Ich glaube, dass die Bibel auch die neutestamentliche, der Befund des Neuen Testamentes sehr deutlich macht, dass Gott uns einbauen will in seinen Plan. Das zeigt der Auftrag, das zeigen viele Anweisungen, die Jesus gegeben hat. Viele, viele Dinge zeigen, dass Gott nicht alleine arbeiten will. Gott könnte, aber er will nicht. Er will uns in seinem Ding drin haben. Warum will er das? Nicht, weil er zu wenig Kompetenzen hat. Nicht, weil er zu schwach ist. Nicht, weil er nicht weiter weiß und unsere Hilfe irgendwie nötig hätte. Deswegen nicht. Er möchte es, damit wir glücklich werden. Der möchte das, damit wir diese Auferstehungskraft und dieses neue Leben im Überfluss erfahren. Nicht nur so ein bisschen existieren, sondern leben im Überfluss. Ich finde es sehr interessant, was der Johannes in seinem Brief, im 5. Kapitel, 1. Brief, 5. Kapitel, im 12. Vers schreibt. Er macht das ganz einfach auf einen Punkt, bringt er das. Der sagt, diese Berührung, im Grunde sagt er, diese Berührung mit Jesus ist absolut notwendig, diese Dieses Wirken des Heiligen Geistes ist absolut notwendig. Und dann kommt er zu dem Ergebnis, wer Jesus hat, der hat das Leben. Wer Jesus nicht hat, der hat das Leben nicht. Das erzähl mal in der heutigen Zeit. Ja, aber da gibt es noch andere Möglichkeiten und Wege. Schau mal nicht. Jesus selber hat gesagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Zum Vater kommt niemand, außer nur durch mich. Wir brauchen diese Berührung mit Jesus Christus, um wirkliches Leben zu bekommen. Nicht nur ein Existieren, nicht nur ein Leben, was irgendwie so klarkommt, sondern ein Leben im Überfluss, was für uns reicht, was für unsere Familien reicht, was für unsere Umgebung reicht, wo wir ein Segen sind für andere. Und Gott will uns dieses Leben schenken. In dieser Kraft der Auferstehung. Johannes sagt im Grunde nichts anderes als keine Verbindung zu Gott, keine Verbindung zum Leben. Und schon gar nicht nach dem physischen Tod. Okay, also die beiden Geschichten, die zeigen uns, dass jeder Mensch eigentlich diese Berührung mit Jesus braucht und dass auch jeder von uns geeignet ist, diese Berührung weiterzugeben. Wir sind Botschafter an Christi Stadt, sagt die Bibel. Wir sind jetzt hier unterwegs im Namen Jesu. Wir sollen jetzt das tun, was Jesus getan hat. Er hat gesagt, so wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich euch. Macht das, was ich gemacht habe. Berührt Leute mit meiner Liebe. Berührt Leute mit meiner Gnade. Sagt Worte, die aufbauen, die Leben erzeugen. Kreative Worte, ermutigende Worte. Macht das. Und die Kraft der Auferstehung wird dadurch fließen. Wie sagt er an einer Stelle, Ströme lebendigen Wassers werden aus unseren Körpern fließen. Ja, wo sollen die denn rausfließen? Inkontinent? Nein, das ist unser Tun, das ist unser Sprechen. Das sind die Ströme des lebendigen Wassers, des Heiligen Geistes, die von uns hingehen in diese Welt hinein. Gott möchte das. Jesus hat gesagt, ich bin gekommen, damit sie das Leben haben und damit sie das Leben im Überfluss haben. Ich möchte zum Schluss kommen und dann feiern wir das Abendmahl. Und zwar ein Zitat von Paulus, der die Kraft der Auferstehung für unsere manchmal kranken und in jedem Fall sterblichen Körper beschreibt. Und vielleicht gibt uns das auch ein bisschen Hoffnung, dass obwohl wir schwach sind, obwohl wir vielleicht mal krank sind, obwohl wir wissen, dass wir sterben werden, wir trotzdem davon ausgehen, dass Gott uns in dieser Kraft der Auferstehung in dieser Welt gebrauchen kann. Und zwar sagt der Paulus im Römerbrief im 8. Kapitel Vers 11. Wenn aber der Geist dessen, der Jesus von den Toten auferweckt hat, in euch wohnt, also wenn der Geist dessen, der Ruach, dieser Wind, der Jesus von den Toten auferweckt hat, in euch wohnt, so wird er, der Christus von den Toten auferweckt hat, auch eure sterblichen Leiber lebendig machen durch seinen Geist, der in euch wohnt. Das heißt ja andersrum, wenn der Heilige Geist in uns ist, haben wir ein Ewigkeitsgen. Oder ich weiß nicht, wie ich das anders mal beschreiben soll. Wir haben Ewigkeit im Herzen. Wir können nicht mehr unewig werden. Das geht nicht. Also das ist dem Heiligen Geist total zuwider. Oder so. Es funktioniert nicht. Das ist nicht sein Wesen. Sein Wesen ist ein ewiges Wesen. Und wenn er in uns wohnt, nimmt er uns mit hinein in dieses Ewigkeitswesen. So, wir haben ein Ewigkeitsgen in uns. Wenn der Heilige Geist in uns wohnt, und zwar ein Ewigkeitsgehen auf Leben hin. Das führt sogar dazu, dass unsere sterblichen Leiber irgendwie, fragt mich bitte nicht wie, lebendig gemacht werden. An Jesus kann man so ein bisschen erahnen, wie das aussehen könnte, weil er hatte ja irgendwie gezeigt, ich habe hier Wundmale, aber irgendwie so auch plötzlich da gewesen, plötzlich weg gewesen. Andere Möglichkeiten, andere Mittel, trotzdem wurde er erkannt irgendwie. Teilweise wurde er auch nicht erkannt. Die Emmaus-Jünger, die waren zum Beispiel blind dafür. Die haben es dann erkannt, wo er das Brot gebrochen hat. So wird das irgendwas Neues sein. Aber bitte, ich will da nicht zu tief einsteigen und spekulieren, wie das dann aussieht, wenn wir einen neuen Körper bekommen. Mir geht es vielmehr darum, dass wir in der Zeit, wo wir jetzt hier leben, diese Auferstehungskraft erleben und sie glauben und anwenden im Dienst an Menschen und im Namen Jesu. Das wünsche ich mir und das wünsche ich jedem von euch. Amen.